ARD Sounds.
Grüße, mein Gast heute ist Maybrit Stummbraum. Frau Stummbraum, wie lief dieses super Sommerwochenende am Bootsverleih am Ammersee?
Ein absoluter Traum. Also wir hatten das perfekte Wetter am Bootsverleih, alle Boote waren draußen, aber es war auch nur eine leichte Brise, also die Segelboote der anderen Anrainer am See sozusagen, war auch alles draußen. Es war ein fantastischer Tag am See.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius im Gespräch mit
Maybrit Stummbraum, China-Expertin und Politikberaterin.
Wo der Bootsverleih also vielleicht gar nicht unbedingt die allergrößte Rolle spielt, werden wir hören. Wie läuft aktuell, weil wir dabei gerade waren, wie läuft aktuell das Geschäft als China-Expertin so im Schatten von Kriegen im Iran und in der Ukraine?
Man muss zugeben, das Geschäft läuft blendend. Also nachdem ich 25 Jahre in der Wüste verbracht habe, weil Sicherheit und China so gar kein Thema war, ist das jetzt auch beim letzten Unternehmen angekommen, dass die beiden Themen zusammengehören.
Also in der Wüste nur im übertragenen Sinne, weil an und für sich waren Sie sehr lange in Berlin, sind jetzt seit einigen Jahren wieder in Bayern. China gibt ja vor, neutral zu sein, was den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeht. Auf welcher Seite steht es denn tendenziell in Amerikas Krieg gegen den Iran, der uns im Augenblick so beschäftigt?
Also wir können sehen, wie China Iran nach allen Mitteln unterstützt, zum Beispiel Zugang eben zur Satellitentechnologie bei dem Beidou-Netzwerk, dass die Iraner im letzten Jahr dann vollkommen für sich mit nutzen konnten und deswegen sind sie jetzt auch so gut in ihren Drohnenangriffen und gleichzeitig eben auch mit anderen Informationen. China hat zwei Vorteile davon. Das eine ist, die Amerikaner werden beschäftigt und das andere ist natürlich, sie können selber sehen, wie moderner Krieg mit den Amerikanern ausschaut. Und dazu ziehen sie natürlich ganz wichtige Lektionen für den eigenen Gebrauch.
Also könnte man vielleicht im übertragenen Sinne sogar sagen, jeder, der gegen die USA ist, hat China potenziell auf seiner Seite?
Nicht unbedingt, aber generell hat China eine andere Idee, wie die Weltordnung ausschauen soll und darin spielt die USA eine geschwächte Rolle. Und insofern ist alles, was die USA beschäftigt hält, durchaus im Interesse Chinas. Wir sehen es bei den letzten Vorfällen der letzten Jahre, dass China immer sagt, es ist neutral, aber es ist eigentlich immer pro Angreifer neutral. Also es unterstützt in vielen Bereichen, nie direkt, nie militärisch, aber in vielen anderen Bereichen meistens den Angreifer.
Wie diese Ausrichtung der chinesischen Politik aussieht, werden wir in dieser Stunde sicher auch noch besprechen. Aber vielleicht erst noch mal kurz zurück zum Sommer, wo wir gerade vorher waren. Macht die Politikberatung eigentlich auch Sommerpause, wie jetzt zum Beispiel der Bundestag? Also merken Sie, dass da jetzt die nächsten Monate weniger zu tun ist und Sie sich mehr um Bootsverleih kümmern können im Zweifel?
Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir beim Spear-Institut machen ja beides. Wir beraten Firmen genauso, wie wir die Regierungen beraten und Regierungsstellen. Und die Firmen spüren jetzt alle diesen China-Schock 2.0. Und der ist jetzt gerade im vollen Schwung.
Und das heißt für Sie die nächsten Monate Vollgas?
Richtig. Wir haben gut zu tun und ich denke, das wird auch in nächster Zeit nicht abflauen, weil wir eben bei vielen Unternehmen auch jetzt erst die Realisation haben, dass sie nicht nur hier mit einem anderen Unternehmen konkurrieren, sondern eben mit dem ganzen Staat und sich eigentlich erst aufstellen müssen, zu schauen, wie das ausschaut. Also man hat eben in Deutschland immer noch die Überzeugung, die bessere Technologie gewinnt, aber wenn sie gegenüber China auftreten, dann haben sie eben stark vom Staat unterstützte Unternehmen und gleichzeitig zunehmend Gesetze, die es für sie als Unternehmen schwer machen, in China zu agieren und letztendlich auch weltweit zu agieren.
Was sind das also für Fragestellungen, die da kommen? Also wenn ich jetzt ein deutsches Unternehmen bin, was frage ich Sie?
Meistens fragen Sie mich, was bedeutet es, wenn es zu einem Konflikt über Taiwan kommt? Wie ist die Lieferkettensicherheit dort? Aber auch zunehmend die Frage des chinesischen Lawfares, also des rechtlichen Krieges. China hat ein verschachteltes Rechtssystem aufgebaut, das eben für Unternehmen sowohl im Export Schwierigkeiten macht, als auch dem Verbauen von chinesischen Bauteilen. Und ich werde meistens gefragt, wie spielt das eigentlich zusammen und was bedeutet das für uns hier zu Hause? Also was wir versuchen zu machen, ist wirklich die Übersetzung der großen Wetterlage dann für den Einzelnen, was kommt hier an?
Und da gibt's ja auch ganz neue, ganz aktuelle Fragestellungen. Jetzt gerade übers Wochenende plötzlich kam die Idee, dass ein Weg aus der VW-Krise möglicherweise eine Kooperation mit China ist, dass da also dann chinesische Autos zusammengebaut werden könnten, statt VW-Werke zu schließen. Halten Sie das für realistisch? Ich meine, die Chinesen versuchen ja selber, ihre Autos und ihre Marken da so auf den Markt zu bringen.
Ich denke, dass bei diesen Überlegungen wichtige Aspekte nicht mit einbezogen werden, weil man denkt in mehreren Automobilkonzernen darüber nach, werden wir jetzt chinesischer, um hier einen Wettbewerbsvorteil zu haben, weil unsere Autobauer leiden unter hohen Kosten. Der Iran-Krieg hat die nochmal weiter vergrößert, die Kosten. Und gleichzeitig kommt der Druck aus China, wo die chinesischen Firmen ihre Überkapazität bei uns abbauen. Die Problematik ist wirklich im Rechtssystem, weil sie sehen, dass überall dort, wo chinesische Bauteile verbaut sind, sind sie im Moment sehr billig. Deswegen hat man jetzt einen Preisvorteil. Aber sobald sie die Markthoheit haben, werden die extrem teuer. Und das heißt, es ist eigentlich ein Tod auf Raten. Wenn wir das jetzt machen, dann werden wir in einiger Zeit noch mehr Schwierigkeiten haben, weil unsere Preise steigen werden für diese Bauteile. Letzter Punkt ist auch noch, wenn wir uns das Rechtssystem anschauen, dann haben wir eben genau zum Beispiel diese Rolle 50-50. Das heißt, wenn Sie ein Tochterunternehmen sind einer Firma, die auch zum Beispiel militärisch aktiv ist, dann kann man sie gleichzeitig mit Sanktionen belegen. Und das ist etwas, wenn man sich jetzt VW anschaut, die zum Beispiel in Israel in die Militärtechnologie mit einsteigen wollen, dann ist man eigentlich gleich in der Zwickmühle dort.
Also ich merke schon, mit Sommerpause wird es bei Ihnen schwierig und vielleicht damit auch schwierig mit dem Vorsatz, den Sie ja haben, wieder fischen zu gehen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Stefan Parisius trifft
Maybrit Stumbaum, stammt aus einer uralten Fischerfamilie vom Ammersee.
Wobei wir gerade während der Musik schon besprochen haben, wie wichtig es ist, zwischen Fischern und Anglern zu differenzieren. Also keineswegs Angler.
Keineswegs Angler.
Der Unterschied ist Netze statt Routen.
Ja, auch eine Ausbildung. Ne? Die Fischer sind ja Fischwirte, das ist ein richtiger Lehrberuf bis zum Fischmeister dann. Und die Angler müssen halt einen Fischereischein machen.
Was aber als Angelschein auch schon ziemlich schwierig ist, glaube ich.
Absolut, anspruchsvoll. Absolut. Also es ist ziemlich anspruchsvoll, ja. Und mit einem langen Test und so. Ja.
Uralte Fischerfamilie vom Ammersee, wie alt?
Also wir stammen ursprünglich von der Familie der Dillitzer ab. Und da gibt es dann eigentlich die ersten Eintragungen schon 1638 oder 48 von uns. Dann sozusagen das Geschlecht ging dann weiter und irgendwann hat der Matthias Stubenbaum dann die Dillitzer Witwe geheiratet und seitdem heißen wir dann Stubenbaum und das wird dann irgendwann Stumbaum, aber eben schon sehr, sehr lange.
Und das Fischereirecht, wo kommt das her?
Das Fischereirecht kommt tatsächlich aus den alten Zunftbriefen von Maximilian und ursprünglich wurde eigentlich der See vom Kloster bewirtschaftet und dann haben die Fischer es eben geschafft, sich sozusagen diese Zunft abzutrotzen, dass sie das dann mit verwalten können, dass eben nicht jeder fischen gehen kann, sondern nur jemand, der letztendlich auch das Recht dazu hat. Und daher kommen die Fischereirechte. Die werden bis heute von der Fischereigenossenschaft verwaltet, kommen von der staatlichen Schlösser- und Seengesellschaft. Und deswegen sind wir, ich glaube, so ungefähr 37 Berufsfischer am See, davon 2 in Herrsching.
Und was bedeutet das praktisch für Ihre Familie heute? Also was haben Sie von diesem Fischereirecht noch?
Fischereirecht bedeutet, man darf
zum einen... Das ist ja wie Oktoberfest zählt eigentlich. Gell? Die Vergabe ist sicher auch nicht EU-konform, sondern...
Die Vergabe ist höchst offiziell und nicht anfechtbar, weil das auch schon mal angefochten wurde.
Echt? Ja.
Gibt immer da durchaus große Interessensgegensätze da dazu.
Ja. Aber was heißt das jetzt genau praktisch für Ihre Familie heute?
Also für uns heißt das eigentlich 2 Sachen. A, wir können fischen in einem bestimmten Bereich, wo eben unser Fischereirecht greift. Das ist um die Seen herum angelegt. Und auf der anderen Seite dürfen wir Boot verleihen. Und das Bootsverleihrecht ist eben ans Fischereirecht geknüpft. Und mein Vater hat das Fischereirecht. Und deswegen haben wir den Bootsverleih. Da sind wir auf unserer Seite ein bisschen besser dran noch als sie auf der anderen Seite, weil wir sozusagen die Goldküste sind. Wir haben einfach den Sonnenuntergang und haben einfach mehr Sonne. Und das lohnt sich.
Wie viele Boote?
Wir haben 20 Boote, die wir rausgeben. Das meiste inzwischen Elektroboote. Dann haben wir noch Tretboote und Ruderboote.
Und wie viel wird gefischt?
Bei uns relativ selten, weil wir eben einer der Seen sind, die schon am meisten vom Klimawandel betroffen sind, da schon seit 30 Jahren. Also bei uns gibt es einfach nicht so viel Fisch. Es hat sich dieses Jahr ein bisschen verbessert, aber es ist immer noch schwierig. Wir haben dann auch noch eben mit Algen viel zu tun und wir haben jetzt mit der Quackermuschel eventuell auch noch zu tun. Die Quackermuschel.
Die Quackermuschel.
Die Quackermuschel. Die ist ja in Starnberger See schon raus nachgewiesen worden bei uns.
Invasive, bösartig.
Die DNA nachgewiesen worden, die Muschel selber noch nicht. Das ist eine invasive Muschel und die ist halt schwierig dann, weil unsere Fische immer weniger letztendlich zu fressen finden.
Aber wo kommt denn eine invasive Muschel her?
Die klebt sich unten an die Boote ran. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Leute haben, die mit ihrem Sub erst im Starnberger See paddeln und dann das nicht abwaschen und nicht abwischen und dann weitergehen in Ammersee und dann weitergehen in Wörthsee, dann bekommen Sie darüber dann die Verteilung.
Und die schmeckt nicht?
Ein bisschen klein, ein bisschen sehr hart mit der Muschel drumherum. Die schmeckt auch den Fischen nicht so unbedingt. Und sie isst aber selber sehr viel vom Plankton. Und dann wird den Fischen das Fressen weggenommen.
Also sie sind da ja richtig im Stoff, wie man merkt. Es war aber eigentlich ja gar nicht ihr Plan, diese Tradition fortzuführen. Wie haben Sie denn ihr Aufwachsen da in Herrsching in den 80er, 90er Jahren, so in der Idylle, wo man heute sagen würde, auf der Goldseite mit Sonnenuntergang und Bootsverleih. Wie haben Sie das erlebt?
Also ich würde sagen, meine Kindheit war wirklich so ein bisschen Bullerbü, so traumhaft, wie man sich das vorstellt. Deswegen sind wir auch mit unseren Kindern wieder zurückgezogen. Mir hat das letztens jemand gesagt, das fand ich ganz klasse, sie hat gesagt, weißt du, Mayra, du bist immer rumgelaufen mit offenen Haaren und barfuß. Und das fand sie immer fantastisch und so war es letztendlich auch. Also wir waren noch viel kleiner, nicht Hippie, sondern einfach wirklich, ja, wir sind halt ohne Schuhe rumgelaufen, weil wir halt am See rumlaufen konnten. Und ich weiß noch, als ich in die Stadt gezogen bin, war das für mich echt eine Herausforderung, dass man nicht mehr barfuß gehen konnte und einfach immer Schuhe anziehen musste. Das war für mich eine Umstellung mit Anfang 20 erst.
Ja. Aber noch etwas vorher ist ja oft so eine Zeit, wo man eigentlich als Jugendlicher auch einfach weg will. Und vielleicht mit Herrsching ist ein Traum knapp an der Weltstadt vorbei.
Ja, vor allen Dingen als Jugendlicher wird es einfach sehr eng. Also mein Vater war der Fischer im Dorf, meine Mutter war die Grundschullehrerin am Dorf. Dann kennt dann jeder. Als ich mit 14 zum ersten Mal mit Lederjacke am Sonntag durchs Dorf gelaufen bin, war das dann auch Dorfgespräch und es war schon sehr eng. Also ich wollte eigentlich schon weg, da war ich 17. Und dann musste ich halt noch Abi machen und dann bin ich auch gleich danach losgezogen.
Ihr Vater war Fischer, aber auch Lehrer.
Genau, mein Vater ist ursprünglich Studienrat für Geschichte, Politik und Deutsch. Und das hat er auch sehr gerne gemacht, deswegen auch nach Berlin gegangen, da bin ich dann geboren worden. Dann ist er wieder zurückgegangen, weil mein Großonkel hatte halt keine Kinder, keine Erben, die das fortführen könnte. Und dann ist er zurückgegangen und hat die Fischerei fortgeführt.
Wie sind Sie denn dann zum politisch denkenden und interessierten Menschen geworden?
Naja, mein Vater hat da die Politik nie losgelassen. Der ist zwar Fischer geworden, aber im Herzen immer Lehrer geblieben. Meine Mutter ist auch Lehrerin, war früher ganz stark in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft tätig. Und wir haben eigentlich unglaublich viel über Politik geredet zu Hause. Und ich habe erst Architektur studiert und dann ist Yitzhak Rabin erschossen worden. Und ich habe das erst 3 Tage später mitbekommen, weil wir in diesem Studium so weggeschlossen waren. Und dann dachte ich mir, ich bin im falschen Leben. Also wenn ich wo bin, wo das keine Rolle spielt, dass Yitzhak Rabin erschossen worden ist, dann bin ich einfach im falschen Leben. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Vater gesagt, du, ich habe festgestellt, ich will gar nicht Architektur studieren. Und dann hat er gesagt, ich habe mich gewundert, was du da machst. Ich so, ja, danke. Und dann hat er gesagt, was willst du dann machen? Ich sagte, ich möchte Politik studieren. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann musst du nach Berlin gehen. Da musst du raus. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe Politik studiert.
Weil Ihre frühesten politischen Erfahrungen aber ja auch schon, was heißt politische Erfahrungen, weit vorher waren, also noch lange auch vor dem Studium. Ich glaube, dass Sie von ja durch die Eltern immer mitgeschleift wurden.
Genau, wir waren auf den Lichterketten, wir waren auf den ganzen Friedensdemos. Also ich bin zur Sicherheitspolitik also wirklich über die...
Da waren Sie genau ja auch in dem Alter, wo exakt, man gerade sagt, okay...
Genau,
ja.
Genau. Damals auch Udo Lindenberg, ne? Sein großer Song über die Raketen, die dann fallen und so, das habe ich immer in meinem Zimmer gehört, immer tierisch Angst bekommen, weil ich war ja irgendwie 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Mhm. Und wir haben viel eben damals, ich weiß noch genau, NATO-Doppelbeschluss, lief bei uns der Fernseher vormittags durch, war sonst nie der Fall. Und mich hat die Sicherheitspolitik einfach sehr stark geprägt. Ein Beispiel nur, bei uns unter der Grundschule hat man damals einen Nuklearbunker gebaut. Man hat damals Zuschüsse bekommen für die Schule, wenn man das gebaut hat. Und wir haben halt immer geübt, wie man dort runtergeht. Und ich war damals schon ganz gut in Mathe. Und da haben 100 Leute reingepasst in den Bunker. Und wir waren 1200 in der Schule. Und da habe ich mir ausgerechnet, also wir passen nicht alle rein. Und dann habe ich mir überlegt, wo man am besten ist, damit dann der Schlag gleich trifft, damit man nicht lange leiden muss. Weil das waren die Diskussionen, die bei uns halt im Hintergrund liefen. Genau wie bei unseren Kindern jetzt auch, der Krieg in der Ukraine im Hintergrund mitläuft. Und das darf man nicht unterschätzen, was die Kinder alles mitbekommen.
Das mit dem Architekturstudium haben es dann also sein gelassen. Jetzt planen Sie aber gerade aktuell einen Neubau in Herrsching, also reißen ein ganzes Haus ab, bauen es neu auf mit Restaurant, mit Mietwohnung. Haben Sie da dann mitentworfen und geplant? Also sind Sie da auch noch so drin wie in der Fischerei?
Also ich bin mit der Leidenschaft auf jeden Fall dabei. Wir haben ja über 5 Jahre überlegt, was wir machen können. Also ich habe den Auftrag bekommen von meinem Großonkel und meiner Großtante, dieses Ensemble, diesen Fischerhof zu erhalten. Und die Herausforderung, die wir halt haben, ist, wir haben das Stammhaus, aber dann haben wir daneben halt ein Haus aus den 70ern und daneben die Halle mit den Elektrobooten. Und wir haben halt versucht, dieses Haus aus den 70ern brandschutztechnisch abzusichern und war nach unseren Regeln einfach unmöglich, schlichtweg unmöglich. In dem Moment, wo wir das brandschutzsicher machen, ist alles dunkel, müssen wir das Dach aufmachen, fällt der Bestandschutz, reimt sich Bestandschutz, Brandschutz, habe ich die letzten 5 Jahre ohne Ende gesagt. Damit müssen wir 27 Parkplätze vorweisen und das ist bei uns am See unmöglich zu finden. Und daher kam die Idee, die Flucht nach vorne anzutreten.
Also auch da im Stoff unser Gast heute in 1:1 der Talk, Maybrit Stumbaum. Also Sie haben schon erzählt, wie es kam zum Wechsel vom Architektur zum Politikstudium, so ab 96. Also die wenigsten Politikstudenten haben das Berufsziel Bundeskanzler oder die wenigsten schaffen es dann auch noch. Was war Ihre Idee? Wie dachten Sie, dass das alles weitergeht?
Das Spannende im Architekturstudium war, dass ich Leute getroffen habe, die noch mal viel später Architektur angefangen zu studieren. Und dann dachte ich mir, okay, wenn die so spät anfangen und glauben, sie haben eine Chance, dann habe ich auch noch mal eine Chance. Dann probiere ich jetzt mal was, was mir wirklich Spaß macht und dann werde ich schon einen Job finden. Und ähnlich habe ich auch meine Eltern überzeugt. Ich sagte, da wird schon was geben und habe dann gleich im Studium angefangen, fürs Abgeordnetenhaus für Berlin zu arbeiten. Habe dann in London eben meinen Master gemacht und habe dann an der Uni auch gearbeitet. Und dann hat sich eigentlich eins ums andere ergeben. Dadurch, dass wir relativ viele Kinder zu Hause sind, war es immer klar, es muss ich halt selber finanzieren.
Sie waren die jüngste von 5, glaube ich?
Also ich bin mit 2 Schwestern aufgewachsen, weil meine anderen Geschwister sind noch älter, aber insgesamt habe ich 5 Geschwister.
Genau. Die jüngste von 6?
Genau, okay. Genau. Und deswegen war es halt wichtig, dass es sich immer selber trägt und dann habe ich halt immer recht viel gearbeitet.
Also wie kam das dann zum, ich meine, Masterstudium in London war damals auch schon nicht so ganz günstig.
Ja, meine Großtante hat das gezahlt. Ha. Ja, also ich habe mich auch da für ein Stipendium beworben und ich habe es dann gerade nicht bekommen. Und dann habe ich sie angerufen und dann hat sie gesagt, sie zahlt das. Und dann habe ich gesagt, du, ich gebe dir das Geld zurück. Und sie so, ja, und dann kaufe ich mir einen goldenen Rollstuhl oder was? Und dann meinte sie zu mir, hat sie gesagt, weißt du, Maybrit, im Krieg kann dir alles genommen werden, außer deine Bildung. Weil sie halt durch den Krieg geprägt war. Und dann hat sie gesagt, schau, wir bilden dich gut aus und dann schaffst du deinen Weg. Und das habe ich dann gemacht.
Haben sie es ihr denn dann zurückgezahlt?
Mit Liebe und Unterstützung, absolut. Sie wollte kein Geld, sondern sie wollte uns, sie hat das bei allen von uns gemacht, dass sie uns halt versucht hat, so gut wie möglich auszubilden.
Und das war ja auch die, die den Fischereibetrieb betrieben
genau,
hat.
Genau, das war
und
die Frau von meinem
Kinder,
Großonkel.
Weil die keine Kinder hatte, sind sie ja dann,
genau,
oder ist
genau.
Die Familie? Genau,
und die hatte ihren Doktor eben in Geschichte und hat die große Welt mit zu uns gebracht und hat uns da auch rausgeschickt.
Wie ist denn das Thema China dann eigentlich in ihr Leben oder in ihr berufliches Leben gekommen? So späte 60er Jahre, da war China, Mai, da war eine große Unsicherheit, wie es eigentlich überhaupt sein würde. Mao war ein paar Jahre tot, aber es war noch nicht richtig alles abzusehen, wo sich es entwickeln würde. Was hat Sie daran interessiert?
Also wirklich wie immer einzelne Personen, die einem so den Weg zeigen. Ich musste ganz kurzfristig ein Seminar belegen. Ich habe das bei einer ganz tollen Professorin, Susanne Feske, gemacht über Konflikt und Kooperation in Südostasien. Und das war so spannend, dass ich mich für die Region interessiert habe. Und da ist China damals schon der zentrale Akteur geworden. Und so bin ich eigentlich zu China gekommen. Also wirklich über dieses eine Seminar, habe da mehr Seminare belegt. Und deswegen bin ich eben auch Politikwissenschaftlerin, die sich für China interessiert und eben keine Sinologin. Weil die Sinologen beschäftigen sich viel mehr mit Sprache, mit Geschichte. Und ich kam halt wirklich über die Außen- und Sicherheitspolitik dann zu China.
Auch mal dort gewesen, auch länger?
Ja, ich habe in Peking eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Ich habe auch in Taiwan gelebt und gearbeitet. Und ich bin da eben sehr viel früher gereist. Also ich bin jedes Jahr mehrmals nach China gereist.
Früher?
Bis Xi Jinping an die Macht gekommen ist und die Regeln sehr stark verengt hat. Und es kam dann ja eben 2016, 2017 dazu, zu diesem Thema, wo die zwei Michaels aus Kanada gefangen genommen wurden, Michael Kovrig und sein Kollege eben auf Spionagevorwürfen. Und dann wurde es sehr schwierig für Leute wie mich, dorthin zu gehen, weil wir sehr schnell eben so ein bisschen als Währung gefangen genommen werden können, um gegen andere Leute ausgetauscht zu werden.
Sie haben dann auch, kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, Sie haben dann auch habilitiert. War Ihre Aussicht dann wirklich an dem Punkt, an der Uni richtig Vorlesungen zu halten? War das die Idee oder war das einfach nur so, das brauche ich, um meine Beratungsjobs zu machen?
Also mein Traum war immer, an der Uni Leute auszubilden, weil ich einfach glaube, wir brauchen eine ganze Generation von Leuten, die nicht entweder Sinologen oder Politikwissenschaftler sind, sondern die beide Themen miteinander verbinden. Ich war da so, ich glaube, wie alle Pioniere, relativ allein unterwegs. Und es gibt bei uns auch nach wie vor keine Lehrstühle, die genau das abdecken, also Sicherheitspolitik mit dem Fokus auf China, auf diese Staaten. Und deswegen bin ich dann eben am George C. Marshall Center gelandet, wo ich dann eben diese Professur dann ausüben konnte zum Thema China und Sicherheitsstudien.
So, dem Marshall Center kommen wir auch nachher nochmal, aber erst möchte ich noch wissen, wie wurden Sie denn bitte, ich nehme Haltung an, Frau Oberstleutnant, wie wurden Sie zur Reserveoffizierin bei der Bundeswehr?
Ganz interessant durch die Bundeswehr selbst, weil sie Expertise im Bereich Asien wollte. Also ich hatte diesen großen Traum, ich habe ja meinen Postdoc in Paris und in Harvard gemacht und habe dort eben immer Quereinsteiger zu deren Streitkräfte gesehen. Und dann habe ich hier eben die Bundeswehr angeschrieben. Ich kannte damals den Inspekteur der Luftwaffe und habe eben gefragt, hier ginge das bei uns nicht auch. Das war bevor es diese ganzen Quereinsteigerprogramme gab. Ich war immer ein bisschen zu früh dran, glaube ich. Und dann hat sich dieser Chef der Luftwaffe, also nicht der Inspekteur, sondern der Chef der Personalabteilung, wirklich 3 Stunden Zeit genommen, um mir zu erklären, dass das gar keinen Sinn macht für mich. Weil das wäre ich mit allen 18-jährigen Jungs zusammen und ganz fürchterlich. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe niemanden umgebracht, dann halt nicht. Und dann hat er gesagt, aber die Expertise hätten wir doch gerne. Und es gäbe da die Möglichkeit, als Reservistin einzusteigen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das.
Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, um Reservistin zu werden, müsste man auf alle Fälle erstmal durch irgendeine Art von Nein.
Also als Reservistin, letztendlich ist das das Vehikel, um Expertise von außen hereinzubekommen. Und Sie haben zwei Möglichkeiten. Also früher war das wirklich letztendlich, ich bin dort hineingekommen, habe eine Mini-Ausbildung bekommen, weil ich ja nur Schreibtischjobs machen sollte. Also für dafür. Mhm. Inzwischen gibt es richtig Laufbahnen dahin, um extern als Reservistin einzusteigen, auch wenn Sie nicht gedient haben davor. Aber das gab es bei mir damals noch nicht. Also ich kam wirklich so quer durch die Hintertür, weil sie halt einfach niemanden zu Asien hatten. Und ich war damals auch wirklich ziemlich allein zu Asien.
Das ja, hat sich komplett geändert. Ja, sie waren ja in vieler Hinsicht ziemlich allein. Mhm. Also wenn man sich das heute so anschaut, wenn man im Fernsehen über Sicherheitspolitik spricht, und das tut man ja nun immer mehr in den letzten Jahren automatisch, dann habe ich in den letzten Jahren den Eindruck, ja, das sind eigentlich inzwischen, sind es 50-50 Frauen, Männer, vielleicht noch 60 Männer, 40% Frauen. Das war ja, als Sie angefangen haben, das zu machen, noch vollkommen anders. Da war das ja 90-10 oder 100-0 das Verhältnis. Aber Sie haben sich speziell eben für weibliche Expertise in dem Feld auch seit Jahrzehnten schon stark gemacht. Was haben Sie da gemacht?
Absolut. Also als ich so Ende 20 war, hat mich meine damalige, ich war bei der Deutschen Gesellschaft für Außergewaltige Politik und wir hatten diese Zeitschrift Internationale Politik und die Chefin hat mich in ihr Büro geholt und hat gesagt, Mayrit, ich habe eine Idee und ganz viel Arbeit für dich. Und dann haben wir das deutsche Chapter von Women in International Security gegründet. Und wir waren 5 Frauen, die sich zusammengesetzt haben. Ich war die Jüngste. Und dann haben wir das mit 10 Frauen gegründet. Die Dame, die mich damals geholt hat, Dr. Angelika Volle, hatte dann das schöne Glück, gut zu erben und hat sich dann selber in den Ruhestand versetzt. Und dann waren es wir noch und ich war halt die Jüngste, die mit der meisten Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich würde das gerne als Vorsitzende übernehmen, weil ich eben glaube, ich kann das und ich habe auch die Zeit. Und dann haben wir das vor über 20 Jahren aufgebaut. Und wir waren am Anfang wirklich 5. Und mit 10, jetzt sind es über 900.
Mhm. Und auch einer der Bereiche, in dem Sie sehr tätig waren. Man fragt sich, wie Sie es mit 4 Kindern dann alles noch so. Wie ist Ihre Rollenverteilung in der Familie?
Oh, ich habe einen Mann, der mich fantastisch unterstützt. Also das ist so ein bisschen wie, ich glaube, Susan Sherman hieß sie damals bei Facebook, bei All In, die gesagt hat, man braucht jemanden, der einen voll unterstützt. Und das ist genau der Punkt. Man braucht einen Mann an der Seite, der sagt, das, was du machst, ist super und wir kriegen das gemeinsam gerockt. Und so machen wir das. Also ich bin die, die mehr auf Dienstreisen ist. Hm. Er kann mehr im Homeoffice arbeiten, aber ohne ihn könnte ich es nicht.
Gemeinsam gerockt. Wie haben Sie das denn dann gerockt? Weil all das, was Sie jetzt erzählt haben, waren Stationen aus Berlin raus oder wo Sie halt sehr lange gelebt haben. Am Schluss in Bremen auch, wo Sie ja auch an der Uni waren. So dann nach 30 Jahren zur Rückkehr an den Ammersee. Mhm. Wie kam das?
Das hat sich unser großer Sohn gewünscht. Der fand das so schön dort unten und er hat gesagt, er möchte gerne da runter und er findet das fantastisch.
Wie alt war der damals?
Der war damals 14, 15.
Gerade in dem Alter will man doch lieber in Berlin sein.
Also, nein, da waren wir in Bremen.
Da waren Sie in
Bremen. Wir waren in Bremen und er wollte aus Bremen raus. Er fand das ja wunderschön dort unten. Dann haben wir gesagt, magst du nicht noch dein Abi abwarten hier oben? Und er so, nee, er wollte jetzt runter. Und dann haben wir das also vorbereitet und uns war es natürlich recht, weil unsere kleineren Kinder ja einiges jünger sind, damit die halt auch viel Zeit mit ihren Großeltern verbringen können. Und dann saßen wir ein Jahr in Corona aufeinander und sind dann runtergegangen zusammen. Er ist dann erstmal ein Jahr nach Kanada gegangen und wir haben dann 2021 sozusagen das wieder neu aufgenommen. Ursprünglich war die Idee, dass wir eben bei meiner Großtante einziehen, sie mit unterstützen und uns dann ansiedeln, aber sie ist dann kurz vorm ersten Lockdown verstorben.
Und so sind Sie inzwischen da eben wieder zu Hause, wo Sie auch aufgewachsen sind, nämlich in Herrsching an Ammersee, auch wenn die Geburt Berlin, ja Gott, schauen wir drüber weg.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Mayrit Stumbaum erklärt, was China will.
Also dann, was will China? Die Weltherrschaft?
Bei China muss man immer denken, dass es hauptsächlich um die chinesische kommunistische Partei geht. Also es geht wirklich nicht um das ganze Land, sondern eben, wir haben einen Einparteienstaat und die Partei, um die will eine neue Weltordnung. Also Xi Jinping hat das ja auch beschreiben lassen mit Tianxia, also alles unter einem Himmel. Und die Idee ist halt wirklich eine Weltordnung, in der autoritäre Staaten wie China nicht mehr sanktioniert werden, nicht mehr Probleme kommen, autark, autonom sind und letztendlich China an der Spitze und alle anderen, also haben dann ihren Nutzen von China an der Spitze. Und das ist eine Weltordnung, die mit unserer derzeitigen liberalen, regelbasierten Weltordnung nicht koexistieren kann.
Was bedeutet das denn für China selbst? Also es gibt da ja wahnsinnig viele Menschen, glaube ich, die immer noch unter sehr prekären Armutsverhältnissen leben. Also ist das Ziel letztlich, die alle mehr in Wohlstand auch zu bringen, was ja eine schöne Idee wäre?
Also das Ziel ist, dass die Kommunistische Partei an der Macht bleibt und dass sie ein Land regiert, das führt das für das 21. Jahrhundert. Das ist einfach wichtig, weil das einfach eine ganz andere Vorstellung ist als bei uns. Also dieser China Dream, den Xi Jinping 2012 rausgegeben hat, der chinesische Traum, der geht darum, dass man eine starke Nation ist und dass alle damit beitragen. Es geht jetzt nicht um den Einzelnen, Wobei man eben sagen muss, die Kommunistische Partei hat ja über 400 Millionen Menschen aus der absoluten Armut herausgeholt und den vielen Leuten geht es wirtschaftlich auch sehr gut. Es gibt auch viele, denen geht das auch nicht gut, aber es geht auch vielen sehr, sehr gut. Aber es geht eigentlich darum, dass man ein starkes Land hat, das nicht angegriffen werden kann und eine Partei, die nicht sozusagen aus der Machtposition rausgeschossen
werden kann. Ja, wie ist es denn? Also wir sehen dann immer einmal im Jahr oder wann auch immer diese großen Volkskongresse in diesen Wahnsinnshallen, wo die dann alle sitzen. Wie stark stehen die Menschen am Ende, kann man das überhaupt feststellen, tatsächlich hinter dieser Herrschaft, hinter dieser kommunistischen Partei, die ja auch längst nicht mehr das ist, was früher mal eine kommunistische Partei war oder was darunter zu verstehen war? Weil Kommunismus als Ziel existiert ja gar nicht mehr, oder?
Also es ist ein bisschen differenziert. Da gibt es von Steve Tsang und Olivia Cheung ein sehr gutes Buch, das heißt The Political Thought of Xi Jinping, also der politische Gedanke von Xi Jinping, wo beide sehr gut beschreiben, dass Xi Jinping letztendlich es geschafft hat, den Kommunismus, den Mao bereits sozusagen von einem auf Städte ausgerichteten Kommunismus bei Marx eben auf diese große Landbevölkerung in China ausgedehnt hat. Und Xi Jinping übersetzt das sozusagen zu einem China-zentrierten Nationalismus letztendlich, der dann nach vorne geht. Und das ist schon noch eben, also sie sind wirklich sehr ideologisch geprägt. Man kann sich das auch bei Xi Jinping sehr gut vorstellen, weil Xi Jinping war ja der Sohn einer der 8 Leute, die mit Mao in Peking nach dem langen Marsch angekommen sind, also ein Prinzling, ist mit allen Privilegien aufgewachsen und sein Vater wurde in dieser Zeit aber 5-mal gesäubert, also 5-mal von ganz oben nach ganz unten und Xi Jinping hat das alles mitgemacht. Das erste Mal war er 9 Jahre alt, da hat seine Mutter ihn dann wieder ins Konzentrationscamp zurückgebracht, nachdem er geflohen ist, weil er so Hunger hatte. Das zweite Mal ist er dann gleich in eine Höhle gegangen und der ist damit aufgewachsen, dass er sozusagen die Partei an der Macht halten muss, damit hier Frieden und Sicherheit ist. Und das ist ganz anders als unser Denken und wie wir damit umgehen. Und er ist der Meinung, nur er kann das schaffen. Und die Partei möchte hier die Sicherheit halten. Die sind geprägt davon, dass nur Kontrolle und Dominanz hilft. Und das letztendlich wird auf die ganze Welt ausgerollt.
Nur er kann das schaffen. Der ist inzwischen ja auch schon
74.
Mhm. Und so unangefochten, wie es scheint?
Also er hat seine Macht halt sehr gut legitimiert und er hat das ähnlich wie auch Putin. Also beide sind Männer, die meinen, nur sie können letztendlich das Heil
noch einen
bringen.
Glaube ich. Ich glaub, mir fiel gerade noch ein Dritter ein, aktuell möglicherweise. Aber auch das passt ja in autoritäre Staatsführung und in autoritäre Vorstellungen.
Exakt. Und ich denke mir, es gibt ein schönes Beispiel, was Heuskin mal erzählt hat, als Merkel auf Xi Jinping traf und Merkel gesagt hat, hier, wir haben sehr gut davon Vorteil gehabt, indem wir mit kleinen Staaten zusammenarbeiten für unsere Sicherheit. Und Xi Jinping hat gesagt, nein, wir haben mit anderen zusammengearbeitet und sie sind einfach über uns drüber marschiert. Für uns hilft nur Kontrolle und Dominanz, damit wir sicher sind.
Und das, was die jetzt vorhaben mit dieser Projekt Seidenstraße, also weltweite Handelswege, die aber ausschließlich von Chinesen kontrolliert werden, von entsprechenden Firmen und so weiter, das ist also auch keine Zusammenarbeit im eigentlichen Sinn, sondern Kontrolle?
Es ist beides. Man nennt das Dual Use, wenn man Sachen immer in 2 Bereichen nutzen kann. Und das ist bei China auch so. Also wenn sie große Infrastrukturprojekte haben, dann haben sie lange Beziehungen zu einem Land. Und wenn sie aber selber die Kredite dafür geben, das waren ja keine Gelder, die einfach gegeben wurden, das waren alles Kredite, dann haben sie eben lange Abhängigkeiten, die auch dort sind. Und sie kontrollieren auch den Weg. Und dann können sie das Ganze noch mit der wirtschaftlichen Seite verbinden, weil sie haben ja einen Staat, der auch die Wirtschaft kontrolliert. Und dann haben sie genau den Fall, wie im Moment Costco hat eben einen Terminal im Hamburger Hafen. Costco möchte jetzt auch noch die deutsche Firma kaufen, die die Schiene danach bis zum Schwarzen Meer runter bearbeitet. Und dann haben sie das Druckmittel, dass jede Firma mit der Regierung zusammenarbeiten müsste. Und wenn jetzt Deutschland nicht pariert, dann sagen wir, ach, dann kommt die Lieferung nach Duisburg, nach Essen, in welchem Industriestandort auch immer, einfach später. Und sie verzögert sich oder es tut uns halt leid. Und das ist etwas, auf das wir gar nicht vorbereitet sind.
Und mit dieser Expertise beraten Sie eben nicht nur Firmen, von denen wir es vorher hatten, auch die Bundesregierung, auch die EU. Sie haben auch schon mal vor dem US-Kongress ausgesagt.
Ja, 2012, ja.
Worum ging es da?
Damals hat die amerikanische Regierung sich überlegt, wie sie diesen Pivot to Asia machen und wollten so ein bisschen gucken auch, wo Europa steht, also wo Europa helfen kann, wo Europa im Weg steht. Und da ging es wirklich um die Zusammenarbeit Europa in China im Sicherheitsbereich. Und ich habe über Dual-Use-Technologien gesprochen, also über Technologien, die sowohl zivil als auch militärisch einsetzbar sind. Jetzt heute in aller Munde die Drohnentechnologie, klassische Dual-Use-Technologie. Und darüber habe ich ausgerechnet. Es war sehr, sehr aufregend, weil es war damals Wahlkampf in den USA und Europäer waren wirklich nicht gut im Ansehen. Und ich habe mir überlegt, ob ich da jetzt lebendig geschlachtet werde oder danach. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viel Blut geschwitzt wie davor.
Aber haben es ganz gut überstanden, weil die Zusammenarbeit mit den Amerikanern, also es gab eben einmal die Station dann in verschiedenen anderen Unis, die Hochschule der Bundeswehr in München, wo Ihnen das mit der Reservistin natürlich auch gut zu Pass kam. Dann hatten Sie vorhin schon erwähnt, ja, dieses Marshall Center, vielleicht nur ein Satz, weil ich noch nie was davon gehört habe, ist in Garmisch und ist ein amerikanisches und internationales Sicherheitspolitikzentrum.
Also das George C. Marshall Center ist eins von 6 regionalen Centern, die das Pentagon betreibt zu verschiedenen Regionen in der Welt. Das ist das Einzige, was sie mit einem Partner zusammen machen. Also es ist eine deutsch-amerikanische Partnerschaft. Mhm. Und wir unterrichten dort also sozusagen Professionals, also Leute, die beruflich im Sicherheitsbereich tätig sind. Also es sind Leute aus Verteidigungsministerien, aus Innenministerien, aus Firmen und eben auch aus den Streitkräften. Und wir haben Partnernationen aus 155 Ländern, die dann zu uns kommen und die wir dann eben in Themen der Sicherheitspolitik unterrichten.
Und das Spear-Institut, das ist eine Eigengründung, oder?
Genau, das Spear-Institut ist eine geopolitische Risikoberatung. Wir waren früher mal der interne Think Tank des Europäischen Auswärtigen Dienstes, also der EU zu Asien. Das hieß APRAN damals, Asia Pacific Research and Advice Network. Und wir haben das dann ausgegründet. Mhm. Mit dem gleichen Prinzip, also we stand on the giant, also wir stehen auf den Schultern von Giganten. Wir haben ein großes Netzwerk an Experten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Okay, also so sind Sie organisiert. Wahrscheinlich braucht man dann so ein Institut auch eben, um das irgendwie in diese ganzen Beratungsgeschichten auch reinzukommen. Kann man sagen, was die Kriege jetzt, speziell Russlands Krieg in der Ukraine insgesamt, weil wir haben es bis jetzt erst ganz kurz gestriffen, das Thema, aber es muss natürlich immer kommen, wenn über China geredet wird, was das alles für Taiwan bedeutet?
Auch ganz viel. Also am Anfang natürlich war es für Taiwan interessant, weil auf einmal Taiwan überhaupt in der Öffentlichkeit angekommen ist, weil alle gesagt haben, also erst die Ukraine und dann Taiwan. Und plötzlich hatte Taiwan keine Schwierigkeiten mehr, gesehen zu werden, weil ein Teil der Politik der Volksrepublik war ja sozusagen, das als unabänderlich hinzustellen, dass diese Insel sozusagen Teil der Volksrepublik sein wird. Und dann auf einmal mit Covid war Taiwan bereits schon mal im Blickfang, weil sie eben die Masken geliefert haben. Und jetzt hat man gesagt, okay, erst die Ukraine, dann Taiwan. Dann kann man ganz viele Lektionen sehen, die China aus diesem Krieg in der Ukraine gezogen hat, die auch für Taiwan waren, also vor allem der Einsatz von Drohnen. Und im Moment ist es halt wirklich natürlich auch zu sehen, letztendlich zum Beispiel die Amerikaner, die eben sehr stark im Iran-Krieg gebunden sind, dort sehr viel an Kapazitäten auch verschießen. Was bedeutet das für Waffenlieferungen für Taiwan?
Also alles nicht so besonders gut. Jedenfalls sagt Maybrit Stumbaum in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Weiter geht's gleich nach einem Titel von Manhu, Wanke Dance. Stimmen der Sani heißt das Album, von dem dieser Titel kommt. Banquet Dance von Manhu. Kennen Sie die Sani, Maybrit Stumbaum? Sagt Ihnen das was? Mir auch, wie haben Sie gesagt, ist eine unterdrückte Minderheit auch in China. Aber da gibt es ja nicht nur die Uiguren, die wir speziell in Bayern hier ganz gut kennen, sondern ja ganz viele, weil das ist ja eine der Schattenseiten des Kommunismus und alles mitnehmen, dass da ganz viel Unterdrückung ja stattfindet, offensichtlich nicht nur bei Uiguren, sondern auch bei Sani und bei etlichen anderen noch.
Warum? Bei etlichen anderen auch, genau. Also es gibt über 92% sind eben Han-Chinesen, also das ist die dominante Völkergruppe, aber dann gibt es eben noch viele anderen Völkergruppen und jetzt gerade gab es eben erst ein neues Gesetz, womit man eben noch mehr auf die chinesische Einheit, so wird das genannt, gedrungen wird. Also das ist auch wieder aus diesem Thema der Angst und der Kontrolle, dass man versucht, alles zu sinisieren, zu han-sinisieren, weil man sich dann sicherer fühlt.
Sie äußern sich ja auch immer wieder sehr kritisch und deutlich über chinesische Politik. Wird das dort auch wahrgenommen?
Was selbst in
oder
China
hier wahrgenommen von den entsprechenden Stellen? Ich weiß es nicht, ob in Peking direkt man sich erzählt. Mensch, die Stumbaum hat wieder.
Also ich denke mal, generell sind Sie sehr gut informiert darüber, was wir machen. Und ich mache das ja seit über 25 Jahren. Damals waren wir eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis, das ist 20 Jahre her. Ich hatte damals so ein kleines Papier geschrieben über deutsche China-Leitlinien zusammen mit meinem damaligen Chef, Professor Dr. Sandschneider. Und ich bin wirklich am nächsten Tag nach China geflogen. Also ich habe das abgeschickt bei uns intern, am nächsten Tag nach China geflogen. Ich hatte damals einen chinesischen Praktikanten, den mir mein Chef an die Seite gestellt hatte davor. Ich kam in China an und ich war bei einem Abendessen, so ein Riesenabend, eine Riesenhalle und drei Leute, die ich noch nie gesehen haben, kamen unabhängig auf mich zu und haben gesagt, ja, wirklich gutes Papier, hat Ihnen gefallen. Und dann habe ich gemeint, okay, also woher kennt ihr das? Und dann haben sie gesagt, dass also Xinhua hätte das eben übersetzt und sie würden also immer wieder sagen, was bei uns so passieren würde. Und da ist mir dann einfach klar geworden, dass sie sehr klar wissen, wer bei uns spricht und wer das ist und Es gibt auch kein Land, das so viel Geld investiert hat in Big Data Analyse, also große Mengen Daten analysieren, um genau diese Informationen zu holen. Also für China ist Information per se ein ganz wichtiges Mittel, auch eine der Domänen in der Kriegsführung, kognitive Kriegsführung, und das dürfen wir nicht unterschätzen.
Also einreisen würden Sie im Augenblick nicht?
Meine Familie hat ein Veto eingelegt, dass ich einreise. Einfach, weil ich habe mich sehr viel beschäftigt mit chinesischen Einflussoperationen bei uns. Ich habe mich sehr beschäftigt mit der chinesischen Einheitsfront, also deren Einflussoperationen in Europa, in Deutschland. Und deswegen hat meine Familie das Veto eingelegt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Visum bekommen würde, aber ich treffe die Leute auch hier und sie wissen, wer ich bin.
Ja, ist ja auch die Frage, wie weit der Arm reicht, ne? Also man hört jetzt ja von chinesischen Geheimdiensten bei uns, also jetzt als Laie, nicht so viel wie von russischen.
Weil sie anders heißen. Ja. Also zum Beispiel, wenn Sie bei uns hören, die Polizeistationen, die es überall gibt. Wenn Sie bei uns hören, die Spione, die festgenommen wurden. Oder eben auch häufig Deutsche, die dann auf einmal hier auf Veranstaltungen auftauchen und zu filibustern, also ewig lange Fragen stellen, die chinesische Parteilinie dort nach vorne treiben. Dann sehen Sie, die sind bei uns sehr aktiv. Das ist halt die Einheitsfront, die damals eben zeitgleich mit der Kommunistischen Partei gegründet wurde, Teil der Kommunistischen Partei ist und bei uns vor Ort die Ziele der Partei umsetzen wollen. Aber was sie geschafft haben die letzten 30 Jahre, ist halt, dass sie sich so dargestellt haben, China ist ja immer der Partner und deswegen fällt das nicht so auf, während Russland immer als der Gegner dargestellt wurde durch die Sowjetunion und deswegen ist man da viel hellhöriger.
Sie haben mal die Geschichte erzählt von einer Kollegin, die da ganz unfreundliche Erfahrungen machen musste, in ihrer Privatwohnung ja auch.
Genau. Das war eine chinesischstämmige Journalistin, da gab es eben auch hier Artikel darüber, die dann halt kritisch geschrieben hat und dann wurde eben ihre Privatadresse auf Tinder veröffentlicht. Und dann hat sie also da hunderte liebenshungrige Männer vor ihrer Tür getroffen. Und das Problem war, jedes Mal, wenn das passiert ist und sie zur Polizei gegangen ist, kennt die Polizei den Tatbestand halt nicht. Weil bei der Polizei ist das Stalking. Stalking sind aber Einzelleute. Das hier ist wirklich halt ein System, das gegen einen dort ausspielt. Und wir haben es geschafft, wir haben eine Studie geschrieben für die EU, um mal zu schauen, was gibt es eigentlich an chinesischer Zensur bei uns, und haben festgestellt, dass vor allem die Selbstzensur sehr stark bei uns greift. Also das geht bis in ihre Berufssparte, Journalisten, die einfach sagen, ich tue mir das nicht mehr an, weil ich ständig Ärger bekomme.
Also Ihnen ist das offensichtlich noch nicht so geschehen und auf alle Fälle unterwerfen Sie sich nicht dieser Art von Selbstzensur.
Das, ich würde eher Zweiteres sagen, ja.
Ist ja, oder eher Zweiteres, das ist ja eindeutig zu hören, auch in dieser Sendung. Vielleicht ist aber ja dann auch eine schöne Idee, aus dieser internationalen, von Konflikten und Geheimdiensten und wie auch immer geprägten Szene ein bisschen die Fronten zu wechseln und aus der internationalen Politik in den Gemeinderat zu gehen? Oder wie kamen Sie darauf?
Ich glaube, ich bin generell jemand, der sehr stark davon getrieben ist, welchen Beitrag er leisten kann. Also ich denke mir halt, der Mensch lebt nur als Herdentier ganz gut und überlebt nur als Herdentier und jeder muss halt seinen Beitrag leisten. Und das war der eine Punkt, warum ich Reservistin geworden bin, um halt hier Asien-Expertise in die Bundeswehr zu bringen, die ich da war. Und das Gleiche war beim Gemeinderat. Also wir haben immer gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Also ich bin ja nach 30 Jahren zurückgekommen, jetzt bleiben wir auch und dann müssen wir uns auch einbringen. Und wie mir mein Vater erzählt hat, waren noch mein Großvater und mein Urgroßvater und alle im Gemeinderat. Aber ich habe mir gedacht, es ist einfach wichtig, sich einzubringen. Und ich kann mich nicht beschweren, dass irgendwie bei uns Parteien auf dem Vormarsch sind, die antidemokratisch sind, wenn ich mich nicht selber einbringe.
Und wieso ausdrücklich parteilos?
Weil ich mit Überzeugung parteilos bin. Also ich finde keine Partei, die ich komplett unterschreiben könnte, weil ich natürlich sehr stark auf Außenpolitik gucke und weil ich eben auch alle Parteien beraten habe, also quer durch die Bank. Und deswegen ist es wichtig in meinem Bereich, also entweder sie gehen ganz früh in die Partei und machen dann ihren Weg durch die Parteien oder sie bleiben parteilos, damit sie eben zeigen, dass sie wirklich themenorientiert entscheiden und auch beraten.
Wobei auch im Gemeinderat internationale Themen plötzlich hier reinfallen und einen bestimmt auch beschäftigen. Welche Rolle hat denn dabei wahrscheinlich auch, also Sie sind jetzt gerade eben da reingekommen, Ihre Erfahrung in der Flüchtlingshilfe gespielt? Also Sie waren die Erste in Herrsching, die zusammen mit Ihrer Familie ein Haus zur Verfügung gestellt hat, das eben jetzt neu gebaut werden soll für Flüchtlinge. Wie viele Menschen konnten Sie helfen aus der Ukraine?
Also wir waren damals bei der Ukraine-Krise die Ersten, weil es gab natürlich davor 2015 schon bei uns sehr viel Engagement. Aber wir haben damals eben letztendlich 3 WhatsApp-Nachrichten losgeschickt an Freunde. Die haben das weiter verbreitet und dann haben wir wirklich mit lauter Herrschingern dieses Haus, was durch Zufall leer stand, innerhalb von 3 Tagen fit gemacht für 18 Flüchtlinge. Aber es ging dann viel weiter. Es hat dann wirklich Kreise gezogen. Wir haben 188 Flüchtlinge damals unterbringen können. die bei Privatpersonen waren, weil wir halt wollten, dass die Turnhallen offen bleiben, dass das Leben weitergeht, weil wir halt gesagt haben, das ist halt nur der Anfang, das wird immer weitergehen und es werden auch Flüchtlinge bewusst eingesetzt werden gegen uns.
Ja, das ist nur der Anfang. Wie sieht es inzwischen aus mit der Begeisterung, auch mit der Unterstützung? Die hat ja an vielen Orten dann auch bald nachgelassen.
Ich glaube, die Schwierigkeit ist wirklich, auch im Kontakt zu bleiben mit den Menschen, weil wir sehr viel Schwierigkeiten auch auf der Verwaltungsseite hatten, die ihre eigenen Regeln hatten und wir haben das ja alles in der Freizeit letztendlich gemacht. Und damals fand ich, hat man die Chance verpasst, sich hinzusetzen und den Leuten zu erklären, warum die Flüchtlinge kommen, was das ist. Die haben alle auf einmal Zeitung gelesen, die haben sich alle informiert. Wir sind unterstützt worden, zum einen von alten Herrschinger Familien und zum anderen auch von ganz vielen Leuten mit Migrationshintergrund, die selber mal gehen mussten. Und ich denke, mit dieser Welle hätte man aufnehmen müssen und muss man auch aufnehmen, weil wir werden noch so viel mehr Flüchtlinge bekommen und wir müssen den Weg gemeinsam finden.
Jetzt soll aus diesem Haus eben dieser Fischereihof werden mit Restaurant. Ist das dann auch für Sie, ähnlich wie Gemeinderat, eine neue Perspektive? Wird Sie das auch beschäftigen oder bleiben Sie, mein Gott, Sie haben ja sonst nichts zu tun, Politikberatung für Kinder, also was soll's?
Also das Haus, wo die Flüchtlinge sind, ist ein anderes Haus.
Ah, okay.
Das wollten wir ursprünglich halt entwickeln, um das unten dann finanzieren zu können. Jetzt haben wir es umgedreht und haben oben das Flüchtlingshaus gelassen und werden jetzt unten neu bauen. Und auch dieser Neubau ist die Idee, dass wir sagen, okay, unsere Kinder werden hier weiter leben und wir müssen den Ort mitgestalten. Und wir haben jetzt eine Haushaltssperre bei uns. Also einer der reichsten Landkreise Deutschlands hat jetzt Haushaltssperre, weil wir eben 3 unterfinanzierte Krankenhäuser haben. Wir werden das auf die nächsten kommenden Jahre haben. Also wir brauchen kreative Ideen und wir brauchen vor allen Dingen privates Engagement von Menschen, die da zusammenkommen und sagen, wir wollen was schaffen. Bestes Beispiel war, wir sind dieses Jahr 1250 Jahre alt geworden. Und dann gab es einen Verein, der über 2 Jahre dieses Fest vorbereitet und 2 Wochen mit allen ein Riesenfest gemacht hat als privater Verein. Und ich denke mir, da brauchen wir noch viel mehr.
An Ihrem Engagement wird es nicht scheitern, das ist zu spüren. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank für die Stunde, Maybrit Stumbaum.
Ich bedanke mich sehr.
Und jetzt noch ein Hinweis von meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund, er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen, zuerst in ARD Sounds.